Leadership to go, der Podcast. Impulse für Macher im Bildungsbereich. Mit Simone Hell und Christoph Weidmann. Einblicke, Ausblicke und Blickwechsel. Jeden Monat neu.
Willkommen zu Leadership to go. Inspiration, die ins Ohr geht. Schön, dass ihr dabei seid. Heute mit Andi Schmiedbauer. Andi Schmiedbauer ist anerkannter Trainer für gewaltfreie Kommunikation. Er ist Mediator und er ist Coach. Er ist Gründungsmitglied im Fachverband Gewaltfreie Kommunikation und im Netzwerk in München aktiv. Er leitet die Akademie Blickwinkel. Wir gehen heute gemeinsam der Frage nach, was ist GfK und woher kommt der Begriff überhaupt? Wer kann GfK nutzen und was kann die GfK im Umgang mit dir selbst und anderen Menschen bewirken? Und natürlich interessiert uns, warum dieser Ansatz eigentlich für Schulleitungen interessant und spannend sein könnte. Ich freue mich total, lieber Andi, dass ich heute mit dir darüber sprechen darf. Schön, dass du da bist.
Hallo Simone, und ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank.
Gleich vorweg, so als Warm-up. Du bist ja ein echter Profi, wenn es um Sachen Kommunikation geht und auch erfahren darin, wenn es mal nicht so gut läuft oder stressig wird. Kannst du uns einen praktischen Lifehack aus der GfK verraten, der dir in so stressigen oder herausfordernden Situationen hilft und der auch für Schulleitungen im Alltag interessant sein könnte?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das, was ich dir da sagen kann, klingt erstmal banal und ist gar nicht so einfach zu machen. In den schwierigen Situationen vielleicht erstmal durchatmen, einen Atemzug nehmen und überlegen, was will ich jetzt eigentlich machen? Will ich jetzt auf die andere Person eingehen? Will ich von mir reden oder wäre es vielleicht besser, einfach mal gar nichts zu sagen?
So ein kleiner Mikromoment des Wartens und Nachdenkens.
Ja, einfach um nicht ins Ping-Pong zu geraten, weil das ist das, was ich auch von mir selber weiß, sobald das mal startet, dass ich sofort reagiere, ohne nachzudenken, was jetzt sinnvoll wäre, dann läuft es auch nach über 20 Jahren gewaltfreie Kommunikation nicht immer in die Richtung, die ich mir wünsche.
Und daher durchatmen, ein guter Tipp. Du beschäftigst dich ja schon seit deinem 18. Lebensjahr mit Kommunikationsthemen. Gab es dann mal so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, GfK, das interessiert mich, ich möchte da noch mehr drüber erfahren, ich beschäftige mich da mehr. Gab es da so einen Auslöser in deinem persönlichen Leben?
Ja, der Auslöser war, dass ich etwas über den Begründer der gewaltfreien Kommunikation gelesen habe in einem anderen Buch, was mich damals interessiert hat. Und dann dachte ich mir, naja, das könnte man ja mal lesen. Dann habe ich mir dieses Buch besorgt. Hab gesehen, dass das Vorwort von Vera Birkenbiel war, die ich damals sehr geschätzt habe eben auch. Und dann dachte ich mir, wenn die das gut findet, dann kann ich da mal reinschauen. Und dann habe ich dieses Buch in 2 Nächten ausgelesen. Das war die Initialzündung, weil ich habe gemerkt, da stand was drin, was mich wirklich sehr anzieht.
Wer ist der Begründer und woher stammt eigentlich der Begriff GfK? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Ich werde es versuchen, kurz zu fassen. Marshall B. Rosenberg ist der Begründer dieser Methode und inneren Haltung. Der ist 1934 geboren in Canton in Ohio im mittleren Westen der USA. Und in der Zeit war ja die Rassentrennung noch aktiv und er hatte auch jüdische Wurzeln. Und er hat deswegen von vielerlei Seiten ziemlich viel Gewalt mitbekommen. Und also nicht nur die ihn persönlich betrifft, sondern eben auch sein Umfeld. Und daraufhin hat er sich entschieden, das mal genauer anzuschauen, weil er hat gemerkt, dass manche Menschen, obwohl sie viele Gewalterfahrungen hatten, menschlich geblieben sind. Das heißt, die haben sich davon nicht beeinflussen lassen. Die sind immer noch mitfühlend und zugewandt geblieben. Und das hat ihn so interessiert, dass er angefangen hat zu studieren. Psychologie hat diesen ganzen klassischen Weg durchschritten und war auch klinischer Prüfer in Psychologie, hat aber gemerkt, dass das, was er da macht, also sprich Menschen einteilen, klassifizieren, diagnostizieren, ihn nicht glücklich gemacht hat. Und er hat dann auch festgestellt, dass diese Sprache, Menschen in so Kategorien und mit Etiketten zu versehen, die Ursache für viele Probleme ist. Und er hat dann angefangen zu versuchen, ein Konzept einer, wie er es nannte, lebensdienlichen Sprache zu entwickeln. Das hat er jahrelang gemacht und hat dann in den 70er Jahren angefangen, gewaltfreie Kommunikation, was er damals Non-Violent Communication nannte, also nicht gewaltvolle Kommunikation, unter die Leute zu bringen. War da sehr erfolgreich, weil die Leute haben gemerkt, immer wenn er da ist, passiert etwas ganz anderes als das, was sie sonst gewohnt sind. Ja, und so hat sich das entwickelt. Und als die GfK nach Deutschland gekommen ist, Ende der 90er Jahre, hat man aus dem Non-Violent Communication, NVC, das deutsche gewaltfreie Kommunikation gemacht, GfK. So ist das entstanden. Und wenn du jetzt fragst, wieso denn ausgerechnet ein Nichtwort, ne, weil die Sprache ist ein Nichtwort. Ne? Mascha Rosenberg hat gesagt, er hat mir das mal erzählt, er ist immer wieder gefragt worden, warum denn so ein Nichtwort? Und er sagte, naja, das war das Beste, was mir eingefallen ist damals. Ich wollte es halt, dass es nicht mehr mit Gewalt zu tun hat. Also habe ich das Non-Violent Communication genannt. Und später, als ich dann angefangen habe, das umzubenennen, haben die Leute, mit denen ich gearbeitet, gesagt habe, nein, Marshall, bitte mach das nicht, weil wir wissen ganz genau, was Gewalt ist und wir wissen ganz genau, was wir nicht mehr erleben wollen. Also lass es doch bitte. Das ist meine Erinnerung, warum das so heißt.
Da auch die Frage, gibt es eigentlich typische Missverständnisse oder auch Vorurteile gegenüber der GfK?
Ja, zwei kenne ich. Hauptsächlich, sagen wir mal so, es gibt mehrere, aber zwei kenne ich. Das eine ist die Geschichte mit den, naja, also ich bin doch nicht gewaltvoll. Also weil die meisten Leute die Gewalt eigentlich erstmal nur auf die physische Gewalt beziehen, sprich schlagen und so weiter. Aus meiner Wahrnehmung kann aber zum Beispiel Schweigen eine sehr gewaltvolle Art zu reagieren sein. Also sprich einfach nicht reagieren, aus dem Kontakt gehen. Ich kenne kaum eine Methode, die in Anführungszeichen schlimmer ist auszuhalten für manche Menschen. Und insofern ist das auch Gewalt. Wenn ich das bewusst einsetze, zum Beispiel um zu bestrafen, so nach dem Motto, du hast es verdient, also ich reagiere jetzt einfach nicht. Also das ist das eine Missverständnis, was ich immer wieder erlebe. Und das andere ist, dass die sich immer wieder hören, naja, gewaltfrei, das bedeutet dann, dass man so weichgespült ist, ne, mit den Räucherstäbchen in der Ecke sitzt und so. Nicht meine Erfahrung. Sondern gewaltfrei heißt eigentlich aus meiner Sicht sehr klar sein und dennoch wertschätzend. Und das ist eine Kombination, die ich bisher in keiner anderen Richtung so gefunden habe. Und deswegen bin ich auch so begeistert davon.
Klar und gleichzeitig wertschätzend zu sein, das ist ja auch für Schulleitungen ein Thema. Und du hast genannt, nicht zu kommunizieren, sich zurücknehmen, kann ja auch sehr gewaltvoll sein. Ein Thema der GfK ist, mit anderen oder auch mit sich selbst in Verbindung kommen. Mhm. Was versteht man darunter und wie geht man da am besten vor?
Na, ich würde sagen, dass die gewaltfreie Kommunikation, so habe ich es von Mascha Rosenberg immer wieder gehört, zumindest 80% erstmal die Beschäftigung mit sich selbst ist. Das bedeutet, dass ich mich selber kennenlerne, was passiert in bestimmten Situationen, was löst mich aus, wieso reagiere ich denn da, welche Gedanken habe ich? Und dass ich mal schaue, was steckt denn dahinter? Also sprich, meine eigene Landkarte überhaupt mal kennenzulernen. Was sind denn überhaupt meine Anliegen in dieser Situation? Unter Anliegen meine ich sowas wie, geht es mir jetzt gerade darum, gehört zu werden? Brauche ich Verständnis oder möchte ich mitgestalten, Rücksichtnahme und so weiter? Ja, und wenn sich das erfüllt oder nicht erfüllt, wie geht es mir jeweils? Da haben wir aus meiner Erfahrung, hatte ich damals vor ungefähr 25 Jahren, als ich angefangen habe, kaum Bewusstsein. Ich hatte eher das Bewusstsein, was ist richtig und was ist falsch. Was ist angemessen, was ist unangemessen, was ist gut und schlecht und böse und so weiter. Und orientiert habe ich mich an dem, was die anderen sagen. Also relativ leicht im Außen. Oder was irgendeine Obrigkeit sagt, von mir aus auch. Mhm. Und weniger auch mir selbst. Und dann habe ich gemerkt, dass ich gar keinen so richtigen inneren Kompass hatte, sondern so sehr stark am Außen orientiert bin. Und weil du ja gerade vorhin die Schulleitungen angesprochen hast, die stehen ja natürlich in so wirklich einem absoluten Spannungsfeld, ne? Von oben das Schulamt, in Anführungszeichen, von unten das Kollegium oder von der Seite. Dann gibt's die Eltern, dann gibt's die Schüler. Das sind so viele Spannungsfelder. Ja, da ist das ganz klar, dass es da Probleme gibt.
Und du hast genannt dieses Selbstwahrnehmen oder sich selbst beobachten. Was kann Schulleitungen in dem Moment helfen? Durchatmen, war das also der erste Aspekt? Und dann, wie wäre ich sensibel dafür, mich selbst zu beobachten?
Weißt du, Simone, es gibt so einen Spruch, für den bin ich unheimlich beliebt in meinen Kursen. Und der heißt, üben hilft. So lächerlich oder lapidar es klingt, es ist eine reine Übungssache, wirklich meine Aufmerksamkeit darauf zu richten, was bewegt mich gerade, wie geht es mir gerade und was brauche ich, anstatt was ist richtig, was ist falsch und so weiter.
Was hilft, damit man einfach beim Wahrnehmen bleibt und nicht gleich in das Bewerten kommt?
Also das erste Mal überhaupt darüber klar zu werden, dass wir meistens bewerten, wo wir denken, wir haben doch eine Wahrnehmung. Ja, und dass sehr unsere Gedanken uns sehr leicht dorthin wegführen von der Wahrnehmung. Dass ich mir klar werde, auch vielleicht in einem ruhigen Moment hinterher, was habe ich eigentlich gesehen, was habe ich gehört, was war denn der Auslöser, dass ich da so reagiert habe. Und stelle dann doch fest, dass ich auch nach 20 Jahren gewaltfreier Kommunikation immer wieder Gedanken im Kopf habe, ja, man sollte, so sollte man sein und so weiter. Und ich dann aber auch so Ideen über mich habe, wie ich eigentlich sein sollte.
Also du sprichst ja auch so innere Antreiber an und Erwartungen, die von außen an einkommen. Manchmal wird ja auch die GfK wahrgenommen, das ist doch da, wo man so komisch in vier Schritten redet.
Oh ja.
Was hat es eigentlich mit den vier Schritten auf sich? Kannst du uns das ein bisschen, ja, näher erläutern?
Ja, also die vier Schritte oder die vier Elemente der gewaltfreien Kommunikation sind das sprachliche Werkzeug, was wir benutzen. Die sind nicht die GfK an sich. Die gewaltfreie Kommunikation hat schon wirklich sehr viel mit einer inneren Haltung zu tun, so nach dem Motto, ich würde mich gerne mal verstehen und ich würde gerne verstanden werden und ich habe auch ein Interesse an dir, du andere Person, und ich würde auch dich gern verstehen. Und dann schauen wir, was wir tun können, damit es für uns beide besser geht. Das ist schon so die Grundhaltung. Gleichzeitig nützt mir die beste innere Haltung, die ich kenne, nichts, wenn mir sprachlich in Situationen nichts zur Verfügung steht, um das zu transportieren. Das erlebe ich immer wieder, dass Menschen wirklich schon auch so die innere Haltung haben, ja, ich habe das schon verinnerlicht. Und kaum sind sie ein bisschen unter Druck, kommen Sachen aus dem Mund, die überhaupt nicht hilfreich sind, die die Situation eskalieren statt deeskalieren. Und insofern helfen diese vier Elemente, die am Anfang etwas ungewohnt klingen, mich da so ein bisschen entlang zu hangeln. Und da ist es wie eine neue Sprache lernen. Wenn du dich vielleicht mal erinnerst, wie du angefangen hast, Englisch zu lernen oder Französisch, da hat man am Anfang auch ziemlich rumgestopselt. Ja? Und für jemanden, der aus Frankreich oder aus England kommt, klingt es dann schon recht deutsch. Und mit der Zeit, je mehr du dich reinbegibst, desto weniger fällt das auf und desto weniger interessiert es die Leute auch, weil das, was du sagst, ist viel interessanter als das, wie du es sagst. Und das ist mit der GfK genauso. Das ist wirklich wie eine neue Sprache lernen, auch wenn es weiterhin Deutsch ist. Und ich hatte letztes Wochenende jemand bei mir im Training, der hat gesagt, weißt du, eigentlich wäre es mir lieber, ich würde sowas lernen wie Japanisch oder Chinesisch. Da müsste ich ganz von null anfangen und wäre nicht vorbelastet. Aber mit meinem Deutsch, da bin ich so vorbelastet mit dem Gewohnten.
Also von daher ist es dieses Umlernen, das
Ja.
du ja auch, was du ansprichst, und dass es ein gewisses Training oder eine gewisse Übung braucht und das Sprachrepertoire, das man hat. Wie kommt man jetzt dahin zu diesen sprachlichen Mustern, die vielleicht am Anfang vielleicht ein bisschen holprig klingen?
Ja, ich würde da gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich habe dich gerade sagen hören, Simone, umlernen. Ich würde es umformulieren und würde sagen, zurücklernen. Eigentlich ist das, was die GfK vorschlägt, das, was uns Menschen natürlich ist, glaube ich. Weil wir wirklich ein Interesse an anderen Menschen haben und wir wollen auch zum Wohlergehen aller Menschen beitragen. Bei den allen sind wir auch dabei, also es darf uns selber auch gut gehen. Und das haben wir auch sprachlich, könnten wir auch sprachlich, sieht man auch bei Kindern. Und dann verlernen wir es durch die Erziehung, durch das ganze Umfeld, in dem wir so sind, und natürlich in dem, was vorgelebt wird auf der ganzen Welt. Also es ist eigentlich ein Zurücklernen zum Naturzustand und deswegen glaube ich, ist es relativ oder viel einfacher, als manche Leute denken. Wir machen uns natürlich total viele Gedanken, wie du schon sagst, wie klinge ich denn, wenn ich da jetzt so rumstopsel und dann das so ausprobiere mit der gewaltfreien Kommunikation. Und der Tipp ist relativ einfach. Üben hilft. Stell dir vor, du gehst nichts gegen die Volkshochschule, ich schätze die Institution, die bieten Sprachkurse an, ne? Einmal die Woche Italienisch, 1,5 Stunden. Wie lange brauchst du, wenn du einmal die Woche 1,5 Stunden Italienisch machst in der Volkshochschule, um so zu sprechen wie jemand, der aus dem Land kommt?
Ich würde eher fast sagen, unendlich.
Vielleicht nicht unendlich, aber schon eine ganze Weile. Wenn du das jetzt aber intensiver machst und dich reinbegibst und da vielleicht auch mal einen Aufenthalt buchst im Land, sprich, dich auch mit Menschen zusammentust, die GFK mehr können und es vielleicht auch ein bisschen besser können als du, dann geht es viel schneller. Also es ist eine Frage von Wiederholung und Intensität, wie alles beim Lernen eigentlich.
Und dass man einfach in die Tiefe geht.
Und mit Freude dabei bleibt und es wirklich macht, weil man Freude dran hat. Nicht, weil jetzt gewaltfreie Kommunikation das allein seligmachende ist, das glaube ich nämlich nicht. Es gibt auch andere Richtungen, die sehr erfolgreich sind. Ich kenne halt nur nichts Besseres, obwohl ich viel ausprobiert habe und deswegen mache ich das.
Wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, du hattest genannt, das eine ist bei sich bleiben, das andere aber auch Empathie für den anderen empfinden. Gerade wenn jetzt Schulleitungen sehr, ich sag jetzt mal, hitzige oder aufgeladene Gesprächssituationen haben, ist es gar nicht so einfach, zwischen diesem bei mir sein, Selbstempathie empfinden und eben auch andere Bedürfnisse berücksichtigen, da so eine Balance zu finden, ohne dass ich jetzt dann eine oder die eine oder andere Seite übergangen fühlt. Was hilft da? Oder was kannst du aus deiner Erfahrung heraus sagen, was gut ist?
Ja, es gibt eine Grundvoraussetzung. Je besser mein eigener Zustand ist, also je besser es mir geht, in Anführungszeichen, desto leichter kann ich mich auf andere Menschen auch einlassen und einstellen. Das ist vielleicht so eine Binsenweisheit, aber wenn mein eigener Akku leer ist, dann kann ich nichts geben. Also das ist eine, weil du mich gefragt hast, was ist so eine Voraussetzung? Ja, dass es mir selber einigermaßen gut geht. Wenn ich aus dem letzten Loch pfeife, brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich da irgendwie in Druck weitergebe. Das ist mal Nummer eins. Also selber schauen, dass man in einem einigermaßen guten Zustand ist. Und das Zweite ist, weil du ja auch, Klammer auf immer, kleine Bewertung meinerseits, Klammer zu, mich nach Tipps fragst, ja, zum Beispiel bevor ich antworte, was ich immer wieder empfehle in schwierigen Gesprächen, vielleicht erstmal zusammenzufassen, was man vom Gegenüber gehört hat. Mit so einer Frage, warten Sie mal, bevor wir weiterreden, würde ich gerne erstmal checken, ob ich Sie so verstanden habe, wie Sie es meinen. Ich gebe einfach nochmal wieder, was ich gehört habe. Na, und dann kurz zusammenfassen und dann nachschauen, stimmt es? Das hat zwei Wirkungen. Erstens verlangsamt es das Gespräch und zweitens kann ich erstmal selber überprüfen, habe ich das so aufgenommen, wie es die Person meinte oder starten wir eventuell von einem Missverständnis aus, was ja ganz oft passiert und eine halbe Stunde später, ach, Sie haben das gar nicht so gemeint, das hätte man sich alles sparen können. Ja, und der dritte Effekt ist aus meiner Erfahrung, dass die andere Person den Eindruck bekommt, dass sie ernst genommen wird, verstanden und gehört wird. Und das ist ja mal, das ist mindestens die halbe Miete in so einem Gespräch, finde ich.
Du sprichst da schon an dieses echte Zuhören oder empathische Zuhören, von dem ja auch Marshall Rosenberg gesprochen hat.
Vielleicht nochmal eine Nummer zurück. Das ist noch ein bisschen was anderes. Ich habe jetzt in dem Fall nur davon gesprochen, einfach mal zuzuhören, nicht mit der Intention zu antworten, sondern zuzuhören mit der Intention zu verstehen und wiederzugeben, was man verstanden hat. Also sprich, die eigenen Geschichten komplett zu parken. Nur mal wiedergeben, was die Person gesagt hat. Das reicht ja erstmal als allererster Schritt. Und empathisches Zuhören würde dann ja auf eine andere Ebene gehen, so nach dem Motto, was steht denn hinter den Worten? Welche Anliegen hat denn die Person? Warum sagt sie das überhaupt? Was möchte sie? Möchte sie gehört werden? Möchte sie verstanden werden? Braucht sie Unterstützung? Geht sie um Entlastung und so weiter? Das ist dann die nächste Ebene.
Und wie schafft man es da, selber, dass auch die eigenen Anliegen ja in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen?
Wichtig, ganz wichtiger Punkt, ne? Weil es nützt ja nichts, immer nur schön empathisch zu sein mit den anderen. Ne? Da sind die zufrieden, stehen auf und gehen und man bleibt selber ungehört zurück. Das sollte ja möglichst nicht passieren. Ich finde, da ist jetzt ein Unterschied. Führen wir ein sogenanntes normales Gespräch auf Augenhöhe oder gibt es eine Sondersituation? Bei einem normalen Gespräch auf Augenhöhe versuche ich die Person zu verstehen und gebe vielleicht ein, zwei, dreimal was wieder, was ich gehört habe und dann würde ich auch gerne umschalten wollen. Zum Beispiel mit der Frage, okay, ich habe es jetzt soweit gehört, jetzt würde ich Ihnen gerne sagen, wie ich das sehe, möchten Sie das denn hören? Und da hätte ich gerne ein Ja, in dem Sinne, dass ich meine Zeit gut nutzen möchte, wenn die Person mich nicht hören kann. Im Moment, dann bringt es auch nichts, an sie hinzureden, weil ich glaube, das ist nicht erfolgreich. Meiner Erfahrung nach, wenn Menschen den Eindruck haben, sie werden gehört, sie werden ernst genommen, sie werden verstanden zumindest oder nicht verurteilt, dann sind sie sehr bereit, auch mich zu hören. Das erlebe ich immer wieder. Auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben.
Was ich mir vorstellen könnte, was dennoch eine Herausforderung ist, wenn es manchmal, du hast ja unterschieden zwischen in Situationen, wo wir normal miteinander sprechen und Situationen, die konfliktbeladen sind. Wie gehst du denn damit um, wenn erhitztes Elternteil oder eine Lehrkraft ist besorgt und kommt zu einem und man hat auch nicht die Zeit vielleicht, um zu sagen, Moment, ich überlege jetzt erstmal in Ruhe und denke nach, wie gelingt es mir da, diese Verbindung aufzubauen zum Gegenüber?
Wenn ich jemand vor mir habe, der sehr aufgebracht ist, vielleicht bei einer Geschichte, die entweder sehr intensiv ist oder schon länger läuft, nehme ich mir manchmal einfach etwas mehr Zeit. Weil die Zeit ist gut genutzt, wenn die Person den Eindruck hat, sie wird verstanden und wird gehört, dann mache ich das schon auch. Gleichzeitig habe ich keinen Coaching-Auftrag und auch in der Schulleitung habe ich den erstmal nicht, außer ich bekomme den von den Eltern, aus irgendwelchen Gründen. Aber ist es wichtig, dass so ein Gespräch auf Augenhöhe stattfindet? Und dann würde ich schon sagen, auch dort nach 4, 5 Mal sagen, okay, ich habe es jetzt soweit verstanden, wir können gleich auf ihres zurückkommen. Ich würde mal gerne meine Sichtweise beginnen zu schildern. Passt es für Sie? Und mir dann wieder auch das Okay abholen, weil ich glaube, dass Menschen, wenn ich Menschen frage, ob sie was hören wollen, ist meine Zeit sinnvoll genutzt. Denn wenn sie mich nicht hören können, dann kann ich genauso gut gegen die Wand reden.
Also nochmal diesen Fokus schaffen.
Den Fokus schaffen und diese Geschichte mit dem Zeitdruck möglichst hinter sich lassen. Ich habe mal in so einem Sprücheheft gelesen, der wichtigste Mensch ist der, der gerade vor dir steht. Und natürlich habe ich dann, denke ich mir, andere Aufgaben und andere Verpflichtungen. Gleichzeitig, wenn ich einem Gespräch mit der Person zugestimmt hat, so ist es für mich auch wichtig, dass sie es wert ist, dass ich mir die Zeit nehme. Ja? Das kann ich ja dann auch vorher sagen, indem ich sage, Frau X, ich habe jetzt 10 Minuten für Sie Zeit, die nehme ich mir gerne. Wir schauen mal, wie weit wir da kommen. Und wenn die 10 Minuten nicht reichen, dann lassen Sie uns bitte einen Termin vereinbaren.
Und es ist manchmal ganz gut, das im Vornherein vielleicht zu klären und dadurch auch ein Stück weit gut mit sich, mit der Zeit und mit dem Gegenüber nach Lösungen oder nach Möglichkeiten zu suchen.
Ja, um auch die Erwartungshaltungen zu klären und schauen, passt das überhaupt? Weil für manche Gespräche, da braucht es wirklich mehr Zeit. Und manche Sachen lassen sich auch, 10 Minuten ist sehr lang. 10 Minuten ist wirklich eine sehr lange Zeit aus meiner Sicht. Da kann man schon eine ganze Menge machen, auch gesprächstechnisch.
Und natürlich auch ist so der Punkt, um so aus automatische Muster, die man ja hat, wo man immer schnell gleich antworten will, dass man ein Stück da rauskommt. Und ein so ein Muster ist ja auch, dass sich häufig hinter so einer Bitte eigentlich eine Handlungsanweisung verbirgt. Oder wie gehst du in so Situationen um, damit es eben nicht so ist, dass das eine Einladung ist und keine Handlungsanweisung?
Na, die Frage ist erstmal, meinst du es als Forderung, als Aufforderung oder meinst du es als Bitte? Das ist eine Frage, die ich dir sozusagen zurückgebe. Ja, und wenn ich mit Menschen arbeite, hätte ich gerne, dass sie Dinge möglichst freiwillig tun und weil sie sehen, dass es einen Sinn macht. Und vielleicht auch, dass sie mir in der Führung so ein Stück weit vertrauen.
Also was ja auch ganz stark mit der Haltung zu tun hat, die du am Anfang genannt hast.
Was mit der Haltung absolut zu tun hat. Ja, und ohne das geht's für mich nicht. Gleichzeitig gibt's manchmal Situationen, wo ich wirklich gerne hätte, dass es jetzt so gemacht wird. Und innerlich habe ich keinen Raum mehr für eine Diskussion. Aus was für Gründen auch immer. Dann finde ich es wichtig, das auch klar zu machen, das nicht in eine Bitte, scheinbare Bitte zu verbrämen, sondern wirklich sagen, du, also normalerweise diskutiere ich gerne, jetzt ist so ein Punkt erreicht, ich halte hier den Kopf dafür hin, deswegen möchte ich gerne, dass du es so machst, mach's so, wir können hinterher drüber sprechen, wie es war, wie es ist und so weiter. Ja, da würde ich mich dann auch mal in Anführungszeichen durchsetzen. Und das Entscheidende ist nicht, das Entscheidende ist immer das Gesamtbild. Habe ich den Eindruck, wir haben ein Verhältnis auf Augenhöhe, ne? Und dann kann ich auch hinterher sagen, du, in dem Moment merke ich selber, da habe ich mich auf eine Art und Weise verhalten, das gefällt mir eigentlich selber nicht so, ne? Ich wäre gern anders und gleichzeitig bedauere ich das, weil mir geht es im menschlichen Umgang, ist mir einfach nicht so gelungen, wie ich es gerne hätte. Wie geht's denn dir, wenn du das von mir hörst? Also ich denke, auch in der Führung bricht mir kein Zacken aus der Krone, wenn ich mich menschlich zeige und zeige, dass ich nicht perfekt bin, weil ich erwarte das auch nicht von anderen.
Das braucht ja auch ganz viel Größe, sich so zu öffnen und zu sagen, auch mir, egal wie gut ich geschult bin in Kommunizieren, es gibt Situationen, wo ich vielleicht anders reagiere, als ich reagieren möchte.
Genau, und das auch transparent zu machen, sagen, also ich bedauere das wirklich, also man muss sich nicht klein machen, einfach sagen, ich bedauere das, weil ich möchte einen Umgang auf Augenhöhe pflegen, das ist mir nicht gelungen und mich würde wirklich interessieren, wie geht es dir denn jetzt mit dem, wenn du das von mir hörst? Ja, oder wie ist das für Sie, wenn Sie das von mir hören, wenn ich passiv bin mit der Person? Und dann einfach mal schauen, was kommt. Ja, und dann da wieder drauf eingehen. Und dann kann man hinterher auch noch sagen, jetzt würde ich Ihnen gern sagen, warum mir das passiert ist. Und dann kann man schauen, was kann man tun, wenn das etwas ist im Zusammenhang, was die Person wieder ausgelöst hat. Vielleicht, weil sie zum dritten Mal nachgefragt hat bei etwas, von dem ich gedacht habe, dass ich schon erklärt hatte. Ne? Und ich bin dann ungeduldig geworden. Dann kann man schauen, warum hat es denn die ersten zwei, drei Male nicht geklappt? Oder was bräuchte es denn? Sprich, dass man an die Ursache von der ganzen Geschichte geht. Ne? Oder es lag wirklich an mir, dass ich einen sogenannten schlechten Tag habe. Dann kann ich mir überlegen, warum lasse ich das an anderen aus? Was kann ich tun, damit ich in einem besseren Zustand bin? Da muss ich nicht perfekt sein. Und trotzdem, es gibt ja immer Ursache und Wirkung.
Und auch der Aspekt zu sagen, Mai, ich reflektiere, wie war das oder wie habe ich mich in der Situation wahrgenommen und wie kann ich daran weiterarbeiten oder die Situation für alle ein Stück weit verbessern.
Und da hilft die gewaltfreie Kommunikation denn ganz besonders, weil wir haben das eben nicht so mit der Schuldkiste und wir suchen die Schuldigen, sondern wir schauen, okay, warum ist es passiert? Also was habe ich denn eigentlich versucht, mein Anliegen zu erfüllen? Vielleicht stand die Ruhe und die Entspannung gerade so im Vordergrund oder die Entlastung. Ja, dass ich dann doch lauter gesprochen habe, als mir lieb ist oder Worte verwendet habe, die ich lieber nicht gesagt hätte. Das merke ich dann schon, dass mein Wunsch zum Beispiel jetzt nach Augenhöhe, Rücksichtnahme, freundlichem Umgang und so weiter, der ist da zu kurz gekommen. Und wenn ich mir das beides klar mache, dass beides in meinem Leben sein darf, kann ich mir dann als nächstes überlegen, okay, für die Zukunft, was mache ich denn, damit es anders wird, damit ich nicht wieder in das Gleiche reinrassel. Und da brauche ich nicht die Knute rausholen, brauche mich auch nicht selbst beschuldigen, sondern kann lernen auf diese Art und Weise und menschlich bleiben.
Und du hast gerade angesprochen, lernen, menschlich bleiben. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte unbedingt GFK auch lernen, was würdest du demjenigen empfehlen?
Also gewaltfreie Kommunikation, das Buch lesen von Marshall Rosenberg allein reicht nicht. Das ist ganz klar. Weil es ist interessant und es braucht die Grundlage und es braucht das Verstehen und es braucht das Lernen der Werkzeuge. Aber im Wesentlichen geht es darum, das zu üben, einzuüben. Es ist nochmal wie eine neue Sprache lernen, weil diese Sprache, wenn sie auch noch so ungewohnt ist, die verändert auch die innere Haltung. Also du weißt ja, Sprache bildet innere Haltung ab. Ne? So wie ich denke, so rede ich auch, wenn ich mich traue. Ne? Und umgedreht ist es aber auch so. Das heißt, wenn ich meine Sprache auf eine Art und Weise schule, am Anfang auch ein bisschen bemüht, gebe ich gerne zu, dann ändert sich automatisch auch meine innere Haltung und ich komme mehr wieder zurück in meinen natürlichen Zustand. Das wird ganz automatisch passieren.
Wir kommen langsam zum Ende und wir haben am Ende eine Rubrik auf den Punkt gebracht. Du kannst jetzt die folgenden Sätze auf deinen ganz persönlichen Punkt bringen. Meine große Stärke ist.
Ich glaube, relativ komplexe Inhalte klar und einfach ausdrücken zu können.
Als meinen bisher wichtigsten Erfolg.
Boah, da muss ich echt überlegen. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, weil ich feiere jeden Tag Erfolge, Simone.
Wenn ich für etwas in Erinnerung bleiben will, dann ist das.
Dass ich versucht habe, mein Bestes zu geben, menschlich und aufrichtig und empathisch zu sein.
Ich danke dir für das Teilen deiner Erfahrung. Ich danke dir für das sehr spannende und inspirierende und interessante Gespräch und hoffe natürlich, dass das viele erreicht.
Ich danke dir für die Fragen und ich wünsche mir natürlich auch, dass es viele erreicht, weil ich glaube, dass je mehr Menschen sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen, desto besser könnte eine Welt existieren, in der die Bedürfnisse aller Menschen was zählen.
Das war's mit Leadership to Go. Ich hoffe, ihr habt aus dem Gespräch genauso viel mitgenommen wie ich oder am besten noch viel, viel mehr. Zu Gast war Andi Schmidbauer von der Akademie Blickwinkel. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Andi, dass du heute dabei warst und dir die Zeit für mich genommen hast. Ich finde, es war einfach klasse und inspirierend. Vielen Dank dafür und natürlich auch vielen Dank an die, die uns zuhören. Das war Leadership to Go, Inspiration, die ins Ohr geht. Teilt gern eure Erfahrungen und Gedanken in unseren Kommentaren. Schreibt mir gern. Alles Gute euch im Job, im Leben. Ciao und natürlich bye-bye. Bis zum nächsten Mal.
Leadership to Go, der Podcast. Impulse für Macher im Bildungsbereich. mit Simone Hell und Christoph Weidmann. Du hast noch einen inspirierenden Themenwunsch oder eine Anmerkung? Dann kontaktiere uns gern.